Psychologie fürs Klassenzimmer. Forschung zu Schule und Unterricht, die jede Lehrerin und jeder Lehrer kennen sollte. Ein Podcast mit Benedikt Wisniewski.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 19 von Psychologie fürs Klassenzimmer. Im Jahre 1985 führte der Hersteller Coca-Cola eine neue Rezeptur für seinen beliebten Softdrink ein. Weil man sich dem Konkurrenten Pepsi anpassen wollte, der zunehmend Marktanteile einnahm. Mit dem Slogan »The New Taste of Coca-Cola« wurde die Coca-Cola 2 oder New Coke weltweit beworben. Es gab einen riesigen Hype um dieses neue Getränk und die Marketingabteilung von Coca-Cola verkaufte die Einführung als nichts Geringeres als eine Revolution, die die Getränkeindustrie auf den Kopf stellen würde. Tatsächlich stellte die Einführung die Getränkeindustrie auf den Kopf. Allerdings nicht im von Coca-Cola intendierten Sinn. Nach dem ersten Hype floppte die neue Rezeptur so sehr, dass sie nach wenigen Wochen wieder vom Markt genommen wurde. Die New Taste of Coca-Cola Kampagne ging als eines der größten Marketing-Desaster in die Geschichte ein. Aber Coca-Cola lernte aus diesem Fehler. Im Jahre 2005 reagierte der Konzern auf umfangreiche Konsumentenbefragungen, die ergaben, dass eine hohe Anzahl von Personen die klassische Coca-Cola aus Gesundheitsgründen wegen des hohen Zuckergehalts ablehnte und gleichzeitig nicht auf die zuckerfreie Alternative zurückgriff, weil diese dem Geschmack des Originals nicht besonders nahe kam. Die Produktentwicklungsabteilung wurde beauftragt, ein Getränk ohne Zucker zu kreieren, das genauso schmeckt wie das Original. Als man dies erreicht hatte, führte man das Getränk begleitet von extensiver Marktforschung ein. Coke Zero wurde zum erfolgreichsten Produkt des Konzerns.
Worum geht es in dieser Folge?
In dieser Folge geht es nicht um Getränke. Es geht darum, wie man Hypes erkennen kann. Und da ich dazu aus dem pädagogisch-psychologischen Bereich keine Forschung finden konnte, habe ich einen Artikel aus einem anderen Bereich ausgewählt. Ich möchte Ihnen den Text »How to spot Hype in the Field of Psychotherapy« von Donald Meichenbaum und Scott Lilienfeld vorstellen. Erschienen im Jahr 2018 in der Fachzeitschrift Professional Psychology, Research and Practice. Der Artikel ist wie immer in der Folgenbeschreibung verlinkt. Es handelt sich zugegebenerweise um eine zumindest auf den ersten Blick ungewöhnliche Wahl für diesen Podcast, denn es geht um den Kontext Psychotherapie. Aber ich glaube, dass sich in dem Artikel einiges findet, was man mit recht geringen Einschränkungen auf den pädagogischen Bereich übertragen kann. Jedenfalls drängten sich mir persönlich beim Lesen des Textes ziemlich viele Parallelen auf und diese möchte ich Ihnen sehr gerne vorstellen. Um einen Hype, der englischen Kurzform des Wortes Hyperbole, auf Deutsch Übertreibung, handelt es sich bei übertriebener Begeisterung für etwas, insbesondere in Bezug auf neue Trends, Produkte, Ereignisse oder Phänomene. Ein Hype entsteht normalerweise, wenn etwas in der Öffentlichkeit große Aufmerksamkeit erregt und eine breite Anhängerschaft findet. Ein Hype zeichnet sich oft durch eine stark positive Bewertung und hohe Erwartungen aus, die um das betreffende Thema herum aufgebaut werden. Er kann durch Marketingstrategien in sozialen Medien und Buchpublikationen sowie durch Mundpropaganda verstärkt werden. Der Hype kann dazu führen, dass Menschen begeistert sind, Trends zu folgen oder Produkte zu kaufen, ohne dass sie unbedingt eine rationale oder umfassende Bewertung vorgenommen haben. Hypes lassen sich von tatsächlichen Innovationen unterscheiden, also neuen Ideen, Produkten, Dienstleistungen, Verfahren oder Technologien, die einen messbaren Fortschritt oder spürbaren Nutzen bieten. Meichenbaum und Lilienfeld haben sich damit beschäftigt, welche Merkmale Hypes im Bereich der Psychotherapie aufweisen. Denn auch in diesem Feld kommen immer wieder neue Verfahren auf, die dann über einen bestimmten Zeitraum gehypt werden und sich nach einer gewissen Zeit als wenig wirksam oder wirkungslos erweisen. Die beiden Autoren haben deshalb für das Screening von Interventionen eine Psychotherapie-Hype-Checkliste entwickelt, bestehend aus 19 Warnzeichen, die darauf hindeuten, dass die Wirksamkeit einer Intervention erheblich übertrieben wird. Wichtiger Punkt: Diese Checkliste soll auch dabei helfen, die übertriebene Darstellung etablierter Behandlungen zu erkennen.
Warum sind diese Forschungsergebnisse für Lehrerinnen und Lehrer interessant?
Diese Ergebnisse sind für Lehrerinnen und Lehrer deswegen interessant, weil Hypes im pädagogischen Bereich allgegenwärtig sind. Meist für kurze Zeit gilt eine Methode, ein Schulentwicklungskonzept oder eine pädagogische Idee als das Nonplusultra. Verbunden meist mit extremen Erwartungen. Und in vielen Fällen ist nach wenigen Jahren nicht viel davon übrig oder der nächste Hype geht sogar in die entgegengesetzte Richtung. Manchmal ist deshalb scherzhaft von der nächsten Sau die Rede, die durchs Dorf getrieben wird. Auf der anderen Seite erweist sich das Schulsystem als besonders veränderungsresistent und es wird an vielen Stellen klar, dass Veränderungen dringend nötig sind. Daher stellt sich wahrscheinlich für jede Lehrerin und jeden Lehrer nicht selten die Frage, es gibt etwas Neues, soll ich es einführen? Oder anders, was ist kurzlebiger Hype, was ist sinnvolle Innovation? Zu dieser Unterscheidung oder genauer zu Unterscheidungskriterien gibt es im Kontext Schule meines Wissens bisher keine Forschung. Meichenbaum und Lilienfeld haben solche Kriterien für den Kontext Psychotherapie entwickelt. Therapieforschung ist natürlich keine Bildungsforschung, könnte man einwenden, aber bei diesem Artikel handelt es sich auch nicht um Therapieforschung, sondern um Hype-Forschung. Entscheiden Sie einfach selbst, ob sich die Ergebnisse dieser Hype-Forschung für Ihren Bereich adaptieren lassen.
Was wurde genau erforscht?
Ausgangspunkt der Forschungsarbeit sind korrelative Befunde, die zeigen, dass die Therapeutinnen und Therapeuten erfolgreicher sind als andere, die eine Neigung aufweisen, sowohl was die eigene therapeutische Arbeit als auch was psychotherapeutische Behandlungsmethoden betrifft, eine skeptische Grundhaltung in der Form aufweisen, dass sie sich mit Behauptungen zurückhalten, bis ausreichende Evidenz vorliegt. Eine Studie hierzu verlinke ich Ihnen ebenfalls. Unter Berücksichtigung dieser Ergebnisse haben die Studienautoren versucht, Merkmale von therapeutischen Methoden zu identifizieren, die konträr zu dieser Skepsis sind. Dazu haben sie Informationen aus wissenschaftlichen Veröffentlichungen und Präsentationen, Fachbüchern, Behauptungen bei Fortbildungskursen, gedruckte und Online-Anzeigen von therapeutischen Interventionsverfahren, Werbe-E-Mails, informelle Beratungen mit Kollegen innerhalb und außerhalb der akademischen Welt und andere Quellen zusammengetragen und daraus eine Liste von Merkmalen isoliert, die solchen Interventionen gemein sind, die man als Hype im Sinne übertriebener Wirksamkeitsversprechen mit unzulänglicher Grundlage beschreiben kann. Da dieses Vorgehen notwendigerweise selektiv ist und nicht einer systematischen Quellensuche entspricht, wie sie etwa in Meta-Analysen Standard ist, bezeichnen Meichenbaum und Lilienfeld die daraus entstandene Zusammenstellung als provisorisch und als Grundlage für Diskussion und Ergänzung.
Was sind die zentralen Ergebnisse?
Meichenbaum und Lilienfeld identifizieren 19 Merkmale, die als Red Flags, also deutliche Warnzeichen dafür gewertet werden sollten, dass psychotherapeutische Interventionen gehypt werden. Und nochmal, es gibt keine 1:1 Übertragbarkeit auf pädagogische Interventionen, aber diese Warnzeichen können als Denkanstoß genutzt werden, wenn man pädagogische Hypes bewertet. Also los geht's. Warnzeichen 1. In Bezug auf die neue Intervention werden stark übertriebene und oft unbegründete Aussagen getätigt. Zum Beispiel wird behauptet, eine Behandlungsmethode sei revolutionär, bahnbrechend oder der Goldstandard. Warnzeichen 2. Es werden Erfolgsgarantien ausgesprochen. Warnzeichen 3. Es gibt einen ausgeprägten Verweis auf einzelne Personen in Form von Gurus. Es wird die Vorstellung erzeugt, dass eine einzelne Expertin oder ein einzelner Experte bestimmte Antworten auf komplexe Fragen hat. Warnzeichen 4. Es wird in hohem Maße darauf verwiesen, dass die Intervention von vermeintlichen Expertinnen und Experten eingesetzt wird und Popularität wird damit zum Erfolgskriterium. Warnzeichen 5. Es gibt geschliffene Verkaufspräsentationen und umfangreiche Werbemaßnahmen, einschließlich des Anbietens von Workshops und Konferenzen, in denen Material verkauft wird. Warnzeichen 6. Es werden Zertifizierungen ausgestellt, die darauf hinweisen, dass man eine Schulung absolviert hat und sich nun als so und so Therapeut bezeichnen kann. Es wird möglicherweise angeboten, die Namen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in eine Empfehlungsliste zertifizierter Praktizierender aufzunehmen. Warnzeichen 7. Es werden abgeschottete Foren gebildet, in denen sich Anhängerinnen und Anhänger der Methode zu positiven Erfahrungen austauschen und Skeptikerinnen und Skeptiker ihrer Perspektive kritisiert werden. Warnzeichen 8. Fachvokabular, das wissenschaftlich klingt, aber wenig oder keinen Inhalt hat, wird eingeführt, um die jeweilige Behandlungsmethode zu bewerben. Warnzeichen 9. Unter dem Label Gehirnbasiert werden vermeintlich neurowissenschaftliche Befunde herangezogen, um Behauptungen zu untermauern. Warnzeichen 10. Verfechterinnen und Verfechter sind gegenüber Kritik an ihrer Behandlungsmethode empfindlich und reagieren gegenüber Kritikerinnen und Kritikern ad personam, indem sie zum Beispiel deren Qualifikation oder beruflichen Background in Frage stellen. Warnzeichen 11. Verfechterinnen und Verfechter stützen sich auf Einzelfallberichte und Anekdoten anstatt auf kontrollierte Studien und evidenzbasierte Daten. Warnzeichen 12. Die Ansprüche der Intervention sind oft unklar und es wird behauptet, dass die Methode für eine Vielzahl von Bedingungen und Altersgruppen wirksam ist. Warnzeichen 13. Die Befürworterinnen und Befürworter bezeichnen ihre Intervention als evidenzbasiert oder empirisch gestützt, aber ihre Definition von Evidenz basiert auf informellen klinischen Beobachtungen oder Berichten von Klienten anstatt auf Studienergebnissen. Warnzeichen 14. Die Wirksamkeit der Intervention wird mit ungenauen und schwammigen Aussagen belegt, etwa im Sinne von Studien haben die Überlegenheit der Methode gezeigt. Warnzeichen 15. Befürworterinnen und Befürworter liefern keine kritische Darstellung der Validität oder der theoretischen Grundlage für die Wirksamkeit der vorgeschlagenen Behandlung. Sie bieten nur wenig oder gar keine wissenschaftliche Grundlage für die vorgeschlagenen Veränderungsmechanismen der Behandlung und die theoretischen Begründungen stehen im Widerspruch zu etablierter wissenschaftlicher Evidenz. Warnzeichen 16. Es werden Ad-hoc-Hypothesen verwendet, um widersprüchliche Befunde oder theoretische Unzulänglichkeiten wegzudiskutieren. Dadurch wird die theoretische Begründung für die Intervention zu einem beweglichen Ziel. Warnzeichen 17. Die neue Intervention wird bewusst mit einer schwachen Vergleichsgruppe verglichen, das heißt mit Bedingungen, die darauf abzielen zu scheitern und praktisch garantiert keine oder nur schwache Effekte hervorzubringen. Warnzeichen 18. Sogenannte Allegiance-Effekte werden nicht berücksichtigt, also der Effekt, dass Personen, die einer Intervention positiv gegenüberstehen, deren Wirkung tendenziell überschätzen. Und Warnzeichen 19. Einflussvariablen, die nicht die spezifische Intervention betreffen, zum Beispiel das persönliche Verhältnis zur Klientin oder zum Klienten, werden nicht berücksichtigt.
Was bedeuten die Ergebnisse für Schule und Unterricht?
Diese Ergebnisse zeigen, wie man Hypes erkennen kann und bieten einen Ansatzpunkt für die Entwicklung von entsprechenden Kriterien, die für Schule und Unterricht passgenau sind. Aber warum sollen Hypes überhaupt problematisch sein? Ist doch schön, wenn mal Schwung in die Bude kommt, wenn der Status quo in Frage gestellt wird. Und klar, das stimmt. Das Problem ist nur, dass Hypes den Status quo mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht gefährden, sondern zementieren. Die Verbreitung vermeintlich revolutionärer Unterrichtsmethoden mit hippen Namen über nicht-reviewte Buchpublikationen und unter Ausblendung von oder voreingenommener Auswahl von wissenschaftlichen Erkenntnissen, die Fokussierung auf Oberflächenmerkmale statt tiefen Strukturen von Unterricht, die Implementierung von Konzepten ohne systematische Evaluation, das Rebranding bereits mehrfach gescheiterter Konzepte, all das gefährdet den Status quo nicht. All das ist der Status quo. Hypes binden Ressourcen, die dann für substanzierte Innovationen fehlen. Daher ist es gewinnbringend, wenn man Möglichkeiten hat, Hypes möglichst schnell zu identifizieren und von sinnvollen Innovationen abzugrenzen. Nicht im Ausschlussverfahren, denn es gibt sicherlich auch Fälle, bei denen sich aus Hypes sinnvolle Innovationen entwickeln können. Aber im Sinne eines genauen Draufschauens. Je mehr Warnzeichen es gibt, umso mehr Skepsis ist angebracht. Oder, wie es der Soziologe Marcello Truzzi ausdrückte, außergewöhnliche Behauptungen erfordern außergewöhnliche Beweise.
Gibt es zu dem Thema noch mehr Forschung?
Eine Studie gibt es tatsächlich aus dem Kontext Schule, allerdings nicht aus dem direkt pädagogischen. Ryan Farmer, Ryan McGill, Adam Lockwood, Kolleginnen und Kollegen haben auf ähnliche Weise wie Meichenbaum und Lilienfeld Warnsignale identifiziert, in diesem Fall aber auf neue Methoden im Bereich der schulpsychologischen Diagnostik. Diese Warnsignale umfassen unter anderem das Vermeiden von Peer Review, Widersprüche zu existierenden Theorien und empirischen Befunden ohne schlüssige Begründung, Rechtfertigung durch Bezug auf Eminenzen statt auf Evidenzen, das Cherrypicking von Forschungsergebnissen und das Abtun von widersprüchlichen Befunden als veraltet und auf eingeschränktem Verständnis beruhend, sowie das Rebranding von bereits vorhandenen Konzepten, ohne die Kritik zu berücksichtigen, die es an den ursprünglichen Konzepten bereits gab. Stichwort alter Wein in neuen Schläuchen. Stacy Wood und Geoffrey Swade identifizierten in ihrer Studie aus dem Bereich der Wirtschaftspsychologie 4 Profile von Menschen in Bezug auf deren Aufgeschlossenheit gegenüber Neuerungen, die sich anhand der beiden Merkmale Need for Change, dem Bedürfnis nach Veränderung, und Need for Cognition, dem individuellen Bedürfnis einer Person über komplexe Informationen nachzudenken, kognitive Anstrengungen zu unternehmen und tiefergehendes Denken zu bevorzugen. Die für Hypes zugängliche Personengruppe wird hier durch eines der 4 Profile, nämlich dem mit hohem Need for Change, aber niedrigem Need for Cognition beschrieben. Diese Personen ändern ihre Einstellungen und ihr Verhalten schnell, sind aber in geringem Maße bereit, intensiv über die Veränderungen nachzudenken. Stattdessen folgen sie Buzzwords oder offensichtlich kurzfristigen Vorteilen. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Donald Meichenbaum und Scott Lilienfeld zeigen am Beispiel der Therapieforschung, wie man Hypes erkennen kann. Sie können die Liste der 19 Warnzeichen ja einfach mal im Hinterkopf behalten. Und immer dann durchgehen, wenn eine neue pädagogische Idee verbreitet wird, die große Verbesserungen verspricht. Und Sie können sie jederzeit auch auf alles anwenden, was als etabliert gilt. Wir alle im schulischen Bereich können hier sicher etwas von Coca-Cola lernen. Und solange, bis es entsprechende Forschung zu Hypes speziell für den schulischen Bereich gibt, ist der Artikel von Meichenbaum und Lilienfeld aus meiner Sicht einer, den jede Lehrerin und jeder Lehrer kennen sollte.
Vielen Dank für Ihr Interesse an diesem Podcast. Fanden Sie die Forschungsergebnisse hilfreich? Haben Sie Fragen, Anmerkungen oder Einwände? Dann diskutieren Sie mit auf Twitter unter dem Hashtag PFK-Podcast. Bis zum nächsten Mal bei Psychologie fürs Klassenzimmer.